Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Größenwahn, Schwannecke und Kempinski, das sind so Namen, bei denen ich elegante Frauen mit Bubikopf und Zigarettenspitze vor mir sehe. Aber auch trinkfeste Dichter wie Josef Roth oder Erich Kästner, die am liebsten eine ganz neue Welt herbei diskutierten oder auch schrieben. Jürgen Schäbera hat sie begleitet bei ihren Streifzügen durch die Berliner Künstlerlokale der Goldenen 20er und darüber ein Buch geschrieben. Vom Josti ins romanische Café heißt es. Herzlich willkommen, Herr Schäbera.
Guten Morgen.
Wenn wir zwar jetzt nicht im Studio sitzen würden und die Zeitmaschine uns zum Beispiel an einen späten Nachmittag in den 20er Jahren beamen würde, in welchem Künstlerlokal würden Sie denn am liebsten sitzen?
Das kommt darauf an, welchen Künstler ich dort treffen wollte.
Das wäre die zweite Frage gewesen.
Anders als heute, versuchen Sie mal, einen namhaften Berliner Künstler, Maler, Dichter oder Komponist zu treffen, den Sie nicht kennen und zu dem Sie keine Verbindung haben. In den 20er Jahren hätte mir jeder, wenn ich Brecht treffen hätte wollen, gesagt, der hat jeden Donnerstagabend seinen Stammtisch bei Schlichter. Und so weiter. Oder Max Liebermann, ja, da gehen Sie doch zum Malerstammtisch ins romanische Café, da sitzen die alle, der Orlik, der Liebermann und wie sie alle heißen. Also dieses Künstlercafé der 20er Jahre ist untergegangen, das gibt es nicht mehr. Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir ja heute immer mehr auf Vereinzelung gehen und auf das sich in den Mittelpunkt stellen und gar nicht die Kollegen und so weiter.
Und das waren ja auch schon so richtige Netzwerke zu einer Zeit, wo es sowas wie Netzwerke im digitalen Raum natürlich noch gar nicht gab. Aber das waren schon ganz, ganz wichtige Kontaktbörsen auch für Theaterleute, Schauspieler, Schriftsteller. Also da traf sich alles, was mit Kultur in Berlin zu tun hatte.
Und das hing wiederum zusammen damit, dass mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, mit dem Ende der wilhelminischen Monarchie, wie wenn man von einem Schnellkochtopf den Deckel nimmt und dann kommt so ein ungeheurer geistiger Aufschwung verbunden war. 40 Jahre Zensur, Muffigkeit waren nun weg. Und für diese neue geistige Entwicklung und geistige Freiheit stand von Anfang an Berlin. Hier war die Novemberrevolution gewesen, hier waren die Parteizentralen der SPD und anderer. Und dieses Berlin, auch in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, die noch ganz bittere Jahre für Berlin waren, mit Hungerwintern und Inflation, das hilft nichts. Die jungen Künstler aus ganz Deutschland und dann Europa strömten nach Berlin. Karl Zuckmayer kommt 21-jährig aus dem Rheinland und schreibt in seinen Memoiren, viel später erschienen, rückblickend den wunderbaren Satz: Berlin war kalt, Berlin war schmutzig, aber es schmeckte nach Zukunft. Und so kommt es hier in diesem Berlin der frühen 20er Jahre schon und dann bis zum Ende der 20er Jahre zu einer Konzentration von geistigen Kräften, die es vorher in Deutschland nicht gab. Und das bedeutete natürlich auch einhergehend mit der Entwicklung der Massenmedien, Presse, der Rundfunk wird erfunden und in kurzer Zeit Massenmedium, dass der Absatzmarkt da war und Kunst, anders als in den Bohème-Cafés des Ende 19. Jahrhunderts, wo sich die Künstler wirklich nur trafen und über die Weltlage sprachen, dass das jetzt auch ein Markt wurde und der braucht Umschlagplätze. Und so entstanden diese Künstlercafés, wo man hingehen konnte, wo die Redakteure kamen, wo die Dramaturgen der Theater kamen, wo man Gespräche führen konnte, Verträge abschließen etc. pp.
Und wo es auch Ausstellungen gab zum Beispiel, da haben Sie ja jetzt in der Neuausgabe dieses Buchs, denn Sie haben das ja schon mal vor vielen Jahren veröffentlicht, aber Sie haben da ein echtes Fundstück gemacht. Es gibt zwei neue Kapitel jetzt und eins führt in das Künstlerlokal Die Insel, auch als Insel der Seligen beschrieben. Wieso haben Sie das jetzt noch aufgenommen? Was ist da?
Weil das ein Unikat war, von dem ich bisher überhaupt nichts wusste, wenn nicht vor einem Dreivierteljahr die Akademie der Künste die erhaltenen drei riesig dicken Gästebücher dieses Lokals in ihr Archiv bekommen hätte und die Archivarin mich sofort anrief und sagte, Schäberer, das wäre was für Ihr Kaffeehaus, wenn Sie das mal wieder machen. Und in der Tat, ein ganz spannendes Lokal. Ein Berliner Mittelgewichtsboxer, aus dem Boxring ausgestiegen, gründet eine Mokka-Bar in der Innsbrucker Straße, gar nicht
gleich
weit
hier
von
um die
hier.
Ecke.
Und nach kurzer Zeit kommen dort auch so ein paar junge Maler hin. Und dann beschließt dieser Wirt, ein Boxer, überhaupt nicht kunsterfahren oder Kunstkenner, sagt, wollt ihr nicht mal ein paar Blätter bei mir ausstellen? Und das entwickelt sich sehr rasch. Und dann wird das zum einzigen Lokal, wo das ganze Lokal hängt voll, ich habe ein Foto drin in dem Buch, mit Gemälden und Grafiken junger Künstler. Sehr bald, Max Pechstein wohnt dort in der Nähe, Akademiemitglied, kommt Pechstein, schaut sich das an und sagt, kommt, wir gründen einen Künstlerclub, den nennen wir die Insel. Und der reüssiert und dort verkehren zum Beispiel Leute wie Joachim Ringelnatz. Warum verkehrt ein Dichter im Künstlerlokal? Ringelnatz war auch Amateurmaler und er stellte dort aus. Und ich zitiere mal aus dem Berliner Mittagsblatt von 1931. Und wieder einmal hat die Insel zu einer Bilderschau geladen. Bei der Eröffnung saß Joachim Ringelnatz, der bekannte Dichter, unter den Zuhörern und nickte bedächtig. Das eine Auge auf den Redner, das andere schmunzelnd nach dem Bilde über dessen Haupt gerichtet. Es ist eine melancholische Schneelandschaft und darunter steht Wald im Winter, gemalt von Joachim Ringelnatz, Preis 350 Mark. Und Ringelnatz hat sich auch in dem Gästebuch des Öfteren in seiner wunderbaren Ringelnatzschen Lyrik verewigt. Ich schließe hier die Ringelnatz-Betrachtung mit einer Eintragung vom September 33. Es ist nicht viel, was sich ereigelt. Ich fahre weiter, lieber Weigelt, das ist der Wirt. Denn was du heute dunkel siehst, wird hellgrün, wenn ein Schicksal niest. Herzlichst, dein Ringelnatz.
Und Herr Schäberer, in Ihrem Buch wimmelt es ja vor solchen schönen Fundstücken und Anekdoten. Eins haben Sie jetzt schon erzählt, diese Gästebücher sind über die Akademie zu Ihnen gekommen. Wie haben Sie denn überhaupt dieses ganze Material gehoben?
Das habe ich gehoben. Ich wohnte in den 80er Jahren in Leipzig. Und ich habe 2 Jahre in der Deutschen Bücherei gesessen, wenn nicht täglich, dann mindestens 3 Tage die Woche von früh bis abends und habe die Presse der Weimarer, die Berliner Presse der 20er Jahre, illustrierte Wochenzeitschriften, Tageszeitungen, Blatt für Blatt umgewendet und habe Fotos gefunden und Fakten gefunden und Material gefunden, was mir bis heute immer wieder weiterhilft.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja offenbar eine sehr tiefe Faszination, die Sie auch für diese Epoche haben. Wie gesagt, Sie haben sich schon vor 30 Jahren, wahrscheinlich noch früher, begonnen, damit zu beschäftigen. Was ist das, was Sie so fasziniert an den 20er Jahren? Da sind Sie ja nicht alleine. Wir haben ja gerade so eine Art Blüte, wenn man an Babylon Berlin denkt und so weiter.
Antworte ich mit einer Frage. Kennen Sie eine andere Kunstepoche in der gesamten deutschen Geschichte, in der es einen derartigen geistigen Aufbruch gab und in der innerhalb von 10 Jahren eine Kultur entstand, die heute Weltkultur ist, in der Malerei, in der Literatur, in der Musik, von Weil über Pechstein bis und so weiter? Das fasziniert mich immer wieder und da sind auch immer wieder noch Entdeckungen zu machen.
Jetzt sind Sie ja Ostdeutscher und auch in Ostdeutschland tätig gewesen. Denken Sie, dass das auch noch mal in Ihrer Perspektive auf diese Zeit eine spezielle Rolle spielt?
Überhaupt nicht. Nee? Ich war bei der Akademie der Wissenschaften im Literaturinstitut und da beschäftigten sich natürlich auch Kollegen mit der Literatur der Bundesrepublik und der Literatur der DDR. Aber ich war in einer Forschungsgruppe, die sich mit der Weimarer Republik beschäftigte. Und insofern war das für uns ein Phänomen dieser Zeitepoche, das wir erforscht und ergründet und bewundert haben.
Jetzt haben bei uns ja auch gerade 20er Jahre begonnen. Sehen Sie da irgendwelche Parallelen? Gibt es irgendwas, wo Sie denken würden, da ist so ein historisches Echo vielleicht?
Also ich denke, das ist eine wohlkalkulierte, von den Medien kalkulierte Welle, die da losgetreten wird mit dieser Fernsehserie. Da kann man die Clubs füllen, heutige Clubkultur, mit Musik der 20er Jahre. Da gibt es dann eine Mokka Efti Band und Max Rabes Palastorchester, alles wunderbar. Aber das ist natürlich nur eine Facette dieser 20er Jahre und es ist natürlich die Facette, diese damals blühende Unterhaltungsindustrie, die zu diesem Epitheton die goldenen 20er geführt hat. Denn so golden waren die nicht, wenn dann höchstens 5 Jahre nach dem Ende der Inflation bis zum Ausbruch der Wirtschaftskrise 1929.
Aber schwingen Sie auch mal mit Ihrer Frau das Tanzbein zum Swing der 20er Jahre?
Ich reise durch die Lande mit einem Tanztee mit Maggie Messer, wie ich das genannt habe. Da wird getanzt nach alten Schellackplatten, die Drei-Groschen-Oper-Platten und schöne Schlager der 20er Jahre. Und das eröffne ich zumeist mit meiner Gattin. Aber da wir nun in etwas fortgeschrittenem Alter sind, sind wir nicht mehr Besucher, sage ich mal, von Klärchens Ballhaus.
Das hat er jetzt gerade einen Moment zu. Jürgen Scheberer, vielen Dank für dieses Gespräch. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Vom Josti ins romanische Café, Streifzüge durch Berliner Künstlerlokale der goldenen 20er Jahre erschienen. Und es ist herausgekommen im Insel Verlag.